das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessie Wellmer und Julia Nihari-Kazen.
Willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Wochenlang wurden die US-Kriegsschiffe im Golf von Oman dafür genutzt, Ziele im Iran anzugreifen. Inzwischen sind sie zu so etwas wie Türstehern geworden. Seit Donald Trump seinerseits eine Blockade der Straße von Hormuz ausgerufen hat. Denn auch der US-Präsident weiß um die strategische Bedeutung. Mehr als ein Dutzend Kriegsschiffe seiner Marine liegen dort, wo die Meerenge in den Indischen Ozean übergeht. Sie bilden die Drohkulisse für alle Tanker, die sich von iranischen Häfen aus auf den Weg machen. Doch wie sieht nun Trumps weitere Strategie aus an der Straße von Hormuz und gegenüber dem iranischen Regime? Aus Washington, Kerstin Klein.
Die Korrespondenten am Weißen Haus. Einmal mehr beschäftigt damit, den US-Präsidenten zu interpretieren. Der stellte gestern weitere Friedensverhandlungen mit Iran schon in den kommenden Tagen in Aussicht. Und am Morgen verbreitete er in einem Fernsehinterview die Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende in Iran.
Is this war over?
Ich denke, er ist fast vorbei. Ich meine, ich sehe es als fast vorbei an. Wenn wir uns jetzt zurückziehen würden, bräuchten sie 20 Jahre, um das Land wieder aufzubauen. Und wir sind noch nicht fertig. Wir werden sehen, was passiert. Ich glaube, sie wollen dringend einen Deal. Der pakistanische Premierminister Sharif ist heute zu Gesprächen in Saudi-Arabien unterwegs. Pakistan versucht weiter, eine zweite Runde von Friedensgesprächen zwischen den USA und Iran zu vermitteln, nachdem die erste Runde am Wochenende gescheitert war. Auch ein Sprecher des iranischen Außenministeriums bestätigt Verhandlungen, aber mahnt: Wenn uns die amerikanische Seite ihre Maximalforderungen vorlegt und erwartet, dass Iran die komplett akzeptiert, dann wissen sie, dass es so nicht funktioniert. Es widerspricht auch der Logik von Verhandlungen. In der Straße von Hormuz wird die Blockade der iranischen Häfen durch die USA laut deren Aussage seit 48 Stunden komplett durchgesetzt. Überprüfen lässt sich das nicht. Aber auch Schiffstracker zeigen kaum Bewegung in der Region. Die Internationale Energieagentur warnt angesichts der Blockade sowohl durch Iran als auch die USA vor wachsenden Problemen bei der Ölversorgung. So könnten Airlines in Europa im Sommer Probleme bekommen, weil Flugzeugkraftstoff knapp werden könnte. Und auch Mineralölkonzerne befürchten Lieferengpässe. Wir haben ein Preisproblem und wenn das weitergeht, womöglich bald auch ein Versorgungsproblem. Das sorgt uns sehr. Trumps Sprecherin hingegen bestärkt die Beruhigungsbotschaft ihres Präsidenten. Die höheren Energiepreise seien nur ein vorübergehendes Problem. Sobald die Operation und jetzt die Verhandlungen abgeschlossen sind und die Meerenge wieder geöffnet ist, rechnen wir mit sinkenden Benzinpreisen. Zum Glück haben wir einen Präsidenten, der an die amerikanische Energiedominanz und niedrige Benzinpreise glaubt. Bisher ist das jedoch nur eine Hoffnung, ein Versprechen. Und immer weniger Menschen in den USA glauben laut Umfragen daran, dass der Konflikt mit Iran tatsächlich rasch beigelegt wird.
Mit der Blockade durch das US-Militär versucht Trump, die Iraner wieder an den Verhandlungstisch zu bekommen. Gudrun Engel in Washington. Wie erfolgreich ist denn diese Strategie nun?
Naja, im Moment lassen sich die Verhandler nur schwer in die Karten gucken, ob dieser Druck tatsächlich funktioniert. Es heißt hier in Washington, es gäbe Gespräche, um nochmal eine Verhandlungsrunde aufzubauen. Und dazu hören wir, dass vor etwa 15 Minuten ein Vertreter Pakistans, wohl ein Armeevertreter in Teheran eingetroffen sein soll, mit einer amerikanischen Botschaft im Gepäck. Das heißt, die Amerikaner sagen nach wie vor, sie wären bereit zu Gesprächen. Jetzt ist die Frage, wie der Iran reagiert. Hier in den USA oder hier in Washington hören wir auch, wenn, dann gäbe es solche Gespräche erneut in Islamabad, weil sich Pakistan eben als verlässlichster und vertrauensvollster Vermittler in diesem Konflikt im Moment herauskristallisiert. Und klar ist man hier auch, dass man sagt, naja, die Waffenruhe gilt ja jetzt noch genau eine Woche bis zum kommenden Mittwoch. Und wenn es dann nochmal Gespräche geben sollte, dann eben binnen dieser Frist.
Trump fordert ja auch eine Beteiligung der europäischen NATO-Partner bei der langfristigen Sicherung der Straße von Hormuz. Übermorgen haben Frankreich und Großbritannien zu einer Konferenz geladen. Auch Deutschland ist dabei. Wie würde Trump darauf wohl reagieren, auf einen eigenen europäischen Plan?
Naja, die große Herausforderung ist ja, Donald Trump ist ja sehr wankelmütig, was er denn jetzt nun konkret möchte. Einerseits sagt er, er hat das mächtigste Militär und er brauche keine Hilfe. Andererseits zeigt er sich regelmäßig enttäuscht von den NATO-Partnern, wenn sie ihm eben nicht zu Hilfe kommen. Es könnte deshalb ein gutes Signal sein der Europäer, wenn sie sich treffen und sagen, also wir sind zwar nicht bereit, direkt in diesen Konflikt zu gehen, aber wir sind zum Beispiel bereit, Minenräumer zu schicken in die Straße von Hormuz, wenn es zu einem Frieden kommt. Das könnte Donald Trump durchaus befrieden. Vizekanzler Klingbeil ist gerade hier in Washington DC und auch der hat heute nochmal betont, man hat überhaupt kein Interesse an diesem Konflikt, aber man merke die Auswirkungen auf die Wirtschaft in Deutschland, aber natürlich auf die gesamte Weltwirtschaft und das betrifft natürlich die USA, Europa und vor allem auch Asien.
Gudrun Engel, vielen Dank nach Washington. Danke. So, und zu den Auswirkungen kommen wir jetzt. Gießkannenprinzip kommt nicht an bei den Leuten, politischer Kurzschluss, die Kritik an den Entlastungsplänen der Bundesregierung aufgrund des Kriegs im Nahen Osten ebbt nicht ab. Der Tankrabatt von 17 Cent pro Liter, die Prämie von 1.000 Euro für Arbeitnehmer, Ideen, die einfach nicht begeistern. Weder Ökonomen noch Unternehmer, die heute zum Zukunftstag des Mittelstands in Berlin zusammengekommen sind. Jannik Penz und Veit Schmelter über viel Unsicherheit und manch düstere Prognosen.
Sebastian Brückelmeier muss gerade große Herausforderungen stemmen. Die riesigen Öfen in seiner Bäckerei verbrauchen eine Menge teurer Energie und auch die Auslieferung in die 26 Filialen der Kette verursacht jeden Monat hohe Benzinkosten.
Wir haben von heute auf morgen grob 3.000 Euro mehr Belastung, können das aber unmöglich von heute auf morgen an die Kunden weitergeben. Das heißt, 3.000 Euro sind weg.
Ein weiteres Problem, die 300 Mitarbeiter der Münchner Großbäckerei hoffen nun auf eine Sonderzahlung. Immerhin hatte die Bundesregierung ja so eine Entlastungsprämie angekündigt, 1.000 Euro steuerfrei, wenn der Chef es denn bezahlt. Für Brückelmeier wären das aber Mehrausgaben in Höhe von etwa 300.000 Euro.
Dann ist es halt auch mal so, dass man, wie jetzt vielleicht angekündigt, die 1.000 Euro steuerfrei nicht entrichten kann, weil das Unternehmen einfach nicht hergibt.
Das gleiche Problem haben auch Sie. Mehr als 6.000 Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Mittelstand treffen sich heute in Berlin. Der Frust ist groß über eine Bundesregierung, die den Arbeitnehmern zwar eine Prämie schmackhaft macht, die Bezahlung aber den Unternehmen überlässt.
Da platzt mir wirklich auch der Kragen. Weil das ist eine, und ich sage es ganz deutlich, eine Unverschämtheit, in diesen Zeiten so eine Idee auf den Weg zu bringen. Sie wollen den Mittelstand entlasten, tragen Unfrieden und Ärger in die Betriebe und sagen, ihr sollt die Zeche zahlen.
Die umstrittene Maßnahme hatte auch CSU-Chef Söder mitverhandelt. Digital zugeschaltet räumt er vor den Unternehmern ein, auch er hätte sich andere Ergebnisse gewünscht.
Weil ich sage Ihnen es auch deutlich, auch wenn das mancher in der SPD gern möchte, wir brauchen nicht mehr, sondern deutlich weniger Belastung. Die Unternehmen brauchen mehr Freiheit.
Ein Seitenhieb, auf den die SPD-Chefin heute nicht reagiert. Stattdessen verspricht Baas den Unternehmern weitere Maßnahmen, zum Beispiel beim Bürokratieabbau. Vertretern der Opposition reicht das aber nicht.
Wir hätten uns gewünscht, dass man hier wirklich das Maximum ausgenutzt hätte und auch länger den Spritpreis gesenkt hatte. Energiesteuer runter, CO2-Abgabe abschaffen, auch den Mehrwertsteuersatz gerne nach unten.
Unterdessen treffen sich heute erneut die zuständigen Wirtschaftspolitiker von Union und SPD im Bundestag. Die Kritik an der 1.000-Euro-Prämie nehmen sie zur Kenntnis.
Wir sehen die schwere wirtschaftliche Lage, in der sich unser Land befindet. Und deswegen können wir als Unionsfraktion auch jeden Arbeitgeber verstehen, der von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen kann.
Für Bäckermeister Brückelmeier steht genau das eigentlich schon fest. Mit der Prämie für seine Angestellten wird es wahrscheinlich schwierig.
Die Prognosen zu Energieknappheit und zu steigenden Preisen sind zum Teil recht düster. Ich spreche mit Frank Umbach, der Politikwissenschaftler arbeitet mit Schwerpunkt Energie und Ressourcensicherheit. Guten Abend, Herr Umbach.
Ja, guten Abend, Frau Bellmer.
Wie sieht denn Ihre Prognose zur Öl- und Gassicherheit für Europa aus, wenn denn die Straße von Hormuz geschlossen bleibt?
Je länger sie geschlossen bleibt, umso größer werden die Probleme zugegebenermaßen nicht nur für Deutschland und Europa, sondern auch eben für den Rest der Welt. Denn immerhin kommen rund 20% der globalen Ölnachfrage über diese Straße. Wenn Sie nur den Seeverkehr nehmen, für den Öltransport sind sogar bis zu 34% und dann noch 20% eben des Flüssiggases. Und wir erleben ja derzeit gerade, dass die letzten Tanker, die vor dem Konflikt durch die Straße gefahren sind, jetzt bei uns gerade angekommen sind. Und insoweit gibt es immer eine zeitliche Verzögerung. Aber je länger das dauert, umso mehr werden wir das definitiv merken und umso mehr werden die Preise dann auch noch in die Höhe gehen.
Also die Knappheit kommt. Und Sie haben es gerade angesprochen. Es geht ja nicht nur um Öl und Gas, sondern eben auch um Helium zum Beispiel für die Medizin, Chipindustrie oder eben Kerosin für den Flugverkehr. Auf welche absehbaren Engpässe sollten wir uns einstellen?
Nun, es kann durchaus eben zu Verknappungen kommen und dann wird sicherlich eine politische Diskussion nochmal losgehen, wenn wir uns nochmal dran erinnern. Ich kann mich an meine Kindestages dran erinnern. Wir hatten auch sogar mal autofreie Sonntage, damals als Resultat auch der Ölkrise von 1973. Und die Internationale Energieagentur hat ja jetzt jüngst gerade gewarnt, dass wir eine historisch präzedenzlose Krise eigentlich haben. Und es ist eben ja nicht absehbar, dass dieser Krieg in den nächsten Tagen oder möglicherweise auch Wochen endet. Und hinzu kommt ja auch, dass eine ganze Reihe von Infrastrukturen der Gas- und Ölförderung in den Golfstaaten zerstört worden ist. Und da wird der Aufbau, der Wiederaufbau teilweise bis 3 bis 5 Jahre benötigen. Das heißt, auch mit dem Ende eines Krieges werden wir mit zeitlicher Verzögerung immer noch relativ hohe Öl- und Gaspreise, aber auch andere Preise eben von den anderen Produkten bis hin zu Düngemitteln entsprechend haben.
In Europa müssen schon einige Tankstellen Sprit rationieren. Was Gas- und Ölvorräte angeht, wie sieht es mit Blick auf Deutschland konkret aus aktuell?
Also es gibt eine gesetzliche Verpflichtung aller EU-Staaten zur strategischen Ölbevorratung, die von staatlicher Seite entsprechend verantwortet und aufgebaut wird. Vergleichbares haben wir in der Gasbereich nicht. Wir haben Gasspeicher und die sind in erster Linie bisher eben für den Winter da, aber nicht eben für größere geopolitische Konflikte. Und das ist auch der Grund, warum die Wirtschaftsministerin jetzt ja vorgeschlagen hat, eben auch strategische Gasreserven aufzubauen. Wobei aus meiner Sicht das alleine auf deutscher Seite nicht ausreicht. Auch hier mit Blick eben auf einen gemeinsamen europäischen Gasmarkt, Gasinfrastrukturen, bräuchten wir eigentlich auch eine europäische Initiative mit Blick eben auf den Aufbau solcher strategischer Gasreserven. Und das ist natürlich nicht zuletzt auch ein Kostenfaktor.
Jetzt sind das Faktoren von außen, darauf kann eine Bundesregierung schwer Einfluss nehmen. Aber was würden Sie der Bundesregierung raten? Wie müsste sie reagieren? Wie könnte sich Deutschland bestmöglich wappnen?
Also ich glaube, wir haben die Veränderung des globalen Umfelds immer noch nicht vollständig verstanden. Und wir werden eine ganze Reihe von Maßnahmen, strategischen Maßnahmen initiieren müssen. Das gilt mit Blick eben stärkere Fokussierung auch auf heimische Rohstoffe. Es gilt, die Lieferketten sehr viel stärker entsprechend zu diversifizieren. Das sogenannte De-Risking mit Blick gerade auf die Abhängigkeiten von China, die gerade auch mit einem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien, so positiv die ansonsten auch sind, drohen diese Abhängigkeiten noch erheblich zuzunehmen. Das heißt, wir müssen diese De-Risking-Strategie, die seit langem diskutiert worden ist, aber bisher kaum umgesetzt worden ist, all das werden wir erheblich beschleunigen müssen, um nachhaltig und stärker Resilienz in unserer Wirtschaft, auch was die Energieversorgung betrifft, aufgestellt zu sein. Und das gilt bis hin eben auch zum Schutz kritischer Energieinfrastrukturen, gerade mit Blick eben auf die Stromversorgungssicherheit, wo wir eine ganze Reihe von Lehren eben haben, auch aus dem Ukraine-Krieg.
Die Bundesregierung will Gasvorkommen in Deutschland stärker fördern. Wie sinnvoll ist dieser Schritt?
Der wäre sehr sinnvoll und zwar aus 2 Gründen. Wenn man sich auf heimische Rohstoffe verlässt, stärkt das auf jeden Fall die Versorgungssicherheit. Es reduziert die Importe vor allem aus instabilen Ländern und Regionen. Und zweitens, was häufig übersehen wird, heimische Ressourcenförderung bedeutet auch einen Beitrag zum Klimaschutz, nämlich gegenüber Importen. Wenn Sie fossile Energien importieren müssen aus anderen Ländern, wo die Umweltregulierung Regulierungen eben nicht vergleichbar sind, dann ist eben die Produktion auch dieser Ressourcen oder auch von Technologien immer wesentlich emissionsintensiver. Und dann müssen die Dinge ja noch nach Europa transportiert werden. Auch das kostet oder produziert ja CO2 und Methangasemissionen. Das heißt, eine heimische Förderung stärkt nicht nur die Versorgungssicherheit, sondern auch einen globalen Umweltschutz. Jedenfalls mit Blick eben auf den Import eben von fossilen Energieträgern. Und selbst bei dem grünen Wasserstoff, den wir künftig verstärkt importieren wollen, haben wir auch dieselben geopolitischen Risiken, wie wir das derzeit im Öl- und Gasbereich haben, einschließlich der Instabilität von Seewegen und dieser maritimen Nadelöhre, wie beispielsweise die Straße von Hormuz oder den Bab-el-Mandab.
Frank Umbach, Politikwissenschaftler und Experte für Ressourcen- und Energiesicherheit. Vielen Dank.
Ich danke auch für das Gespräch und noch schöne Grüße nach Hamburg.
Das Interview haben wir am Abend aufgezeichnet. Tja, wie planen, auch über die kommenden Monate hinaus? Das scheint mit Blick auf die unsichere Weltlage kaum möglich, ist aber für kleinere wie große Unternehmen unbedingt nötig. Das sind ja nicht nur die möglicherweise weiter steigenden Energiepreise, sondern auch hohe Personalkosten und die viel besprochene, aber kaum bekämpfte Bürokratie. Wie mittelständische Unternehmen trotzdem versuchen, sich zukunftssicher aufzustellen, das zeigt Paul Jens an einem Beispiel aus Eidlingen bei Stuttgart.
Langsam, Zentimeter für Zentimeter, schieben sich die Bleche durch die Beschichtungsanlage. Am Ende sollen daraus Module werden, die den Schall in Räumen dämmen. Die Firma Renn Solutions beschäftigt sich vor allem mit dem Innenausbau in Bürogebäuden. Inhaber Jochen Renz beobachtet den Prozess genau, denn jede Minute kostet Geld. Um die Effizienz zu steigern, soll die Maschine nicht mehr jeden Tag laufen.
Die Energie ist natürlich extrem teurer geworden. Und eine Pulverbeschichtungsanlage ist so ziemlich das energieintensivste Medium, das man sich vorstellen kann, mit einer Megawatt Leistung.
An zwei Tagen verbraucht diese Maschine allein so viel Energie wie ein Einfamilienhaus im ganzen Jahr. Verzichten können sie trotzdem nicht darauf. Das Problem, mit der aktuellen Energiekrise kann der Firmenchef kaum belastbar planen, so wie viele andere Mittelständler in Deutschland auch.
Weil wir ja in der Regel unsere Preise ein halbes Jahr, ein Jahr voraus machen müssen. Und wenn das unüberschaubar ist, ist das Risiko grenzenlos.
Doch das Unternehmen in der Nähe von Stuttgart will in der Krise auch Lösungen anbieten und setzt auf Innovation. Mit Fördermitteln der Bundesregierung hat die Firma ein energieneutrales Forschungsgebäude gebaut. Es erzeugt sogar mehr Energie, als es verbraucht und nutzt dafür nur Technik, die es bereits auf dem Markt gibt. Das wichtigste Element ist die Temperaturregulierung.
Der Wärmetauscher wird tags mit kaltem Wasser durchflossen und kann so den Raum kühlen. Abends ist dann in dem Wassertank das Wasser erwärmt und nachts nutzen wir den Effekt, dass die Nacht sehr viel kälter ist. Wir lassen wieder das Wasser durchlaufen und saugen jetzt die Luft von außen an.
So kann die Raumtemperatur ohne externe Energie reguliert werden. Doch die energieneutralen Häuser gibt es noch nicht in Serie, was wie so häufig in der Wirtschaft an der Regulierung liege. Die aufwendigere Planung könnten Architekten kaum abrechnen, so würden neue Lösungen gebremst. Statt immer neuer Vorschriften müsse Innovation deshalb auch von der Regierung stärker in den Fokus gerückt werden, vor allem in der jetzigen Krise.
Wir würden uns wünschen, dass man von seitens der Politik gerade solche Themen, die wir behandeln in der Energietechnologie, in den neuen Ausbauwelten, dass man das mehr fördert, dass es mehr in die Öffentlichkeit kommt.
So könnten solche innovativen Ansätze nicht nur die hohen Energiepreise abfedern, sondern auch auf dem Weg zur angestrebten Klimaneutralität helfen.
Es war die Pionierzeit des Fliegens, als die Lufthansa gegründet wurde, als viele Flugzeuge noch aus Holz gebaut waren und die weitesten Flugstrecken bis Budapest oder Amsterdam reichten. Doch im Laufe der Jahrzehnte haben die Flieger mit dem Kranich Deutschland mit fast allen Teilen der Welt verbunden. Auch wenn die Lufthansa-Geschichte nicht ohne Brüche war. Wegen der tiefen Verstrickung in die NS-Diktatur haben die Alliierten die Lufthansa 1945 aufgelöst und erst 8 Jahre später wurde sie neu gegründet. Heute wurde nun das 100. Jubiläum der ersten Gründung gefeiert, obwohl nach Party vielen nicht zumute ist. Der Tarifstreit mit Piloten und Flugbegleitern sorgt für immer neue Streiks. Jakob Schaumann.
Gemeinsam ziehen Cockpit- und Kabinenpersonal heute Nachmittag lautstark vor die Konzernzentrale in Frankfurt. Unter ihnen Nicola Förster, seit über 30 Jahren Flugbegleiterin bei Lufthansa und überzeugtes Mitglied der Kabinengewerkschaft UFO.
Das sind Flieger, die da gerade Reden halten. Die wissen, worum es geht und die wissen vor allen Dingen, wie sich Fliegen anfühlt. Wenn wir die Abschlüsse anschauen, die UFO geschaffen hat, und ich bin ja jetzt schon 25 Jahre in der Gewerkschaft, und die Abschlüsse, die eine andere Gewerkschaft geschafft hat, dann bin ich gerne bei der UFO und fühle mich da wirklich gut vertreten.
Während der Ärger draußen offenbar groß ist, empfängt Konzernchef Spohr zumindest äußerlich gut gelaunt den Kanzler. Die 100-Jahresfeier im neuen Hangar One, sie kommt für die Lufthansa zur Unzeit. Zum wiederholten Mal wird in diesem Jahr gestreikt. Die Positionen zwischen Geschäftsführung auf der einen Seite und UFO und Pilotenvereinigung Cockpit auf der anderen liegen weit auseinander. Während die Spartengewerkschaften im Arbeitskampf sind, schafft die dritte Gewerkschaft bei Lufthansa Tatsachen. Erst vor wenigen Tagen einigt sich Verdi mit Lufthansa auf einen Tarifabschluss bei der Konzerntochter City Airlines.
Wenn die Lufthansa nicht mehr mit uns verhandelt, was sie gerade auch ja offensichtlich nicht tut, sondern mit jemand anders verhandeln möchte, dann sehen wir das natürlich als problematisch an, weil wir sind hier Tarifpartner. Bei der Lufthansa, Eurowings und bei der Cityline sieht man das momentan nicht, muss man sagen. Allerdings steht das schon zu befürchten und deswegen ist das für uns natürlich kritisch.
Der Machtkampf zwischen den Gewerkschaften bei der Lufthansa, er ist in vollem Gange.
Wir hatten schon immer in der Lufthansa drei Gewerkschaften, die unterschiedliche Bereiche vertreten haben im Konzern. Mein Eindruck ist, dass im Moment dieser Machtkampf sehr ausgeprägt auch vorangetrieben wird, auch von den Gewerkschaften. Und ich sehe auch bei der Lufthansa, auch dort gibt es eine Tendenz, dass man sich eben wünscht, dass man in Zukunft nur noch mit einer Gewerkschaft reden könnte.
Für Nicola Förster und ihre Mitstreiter bei UFO undenkbar. Ihre letzten 5 Berufsjahre würde sie dennoch lieber in der Luft als streikend am Boden verbringen.
Ich wünsche mir, dass es die Lufthansa noch lange gibt. Schließlich ist es die Mutter dieses ganzen Konzerns. Ich wünsche mir stabile Arbeitsbedingungen. Ich wünsche mir, dass wir hier nicht noch mal stehen müssen. Ich wünsche mir, dass wir ein gutes Ergebnis bekommen, einen guten Manteltarifvertrag und dass man sich dann irgendwann auch wieder normal begegnen kann.
Das scheint aktuell in weiter Ferne. Denn weder mit Cockpit noch mit UFO sitzt die Lufthansa aktuell am Verhandlungstisch.
Ja, und für uns hier ist es nur ein kleiner Sprung rüber zu Julia Niharika, die die weiteren Nachrichten des Tages hat.
Ganz genau. Vor genau 3 Jahren ist im Sudan im Nordosten Afrikas ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Heute hat die Bundesregierung zu einer Geberkonferenz eingeladen. Laut Außenminister Wadefuhl wurden rund 1,5 Milliarden Euro für humanitäre Hilfe zugesagt. Deutschland selbst trägt demnach mehr als 230 Millionen Euro dazu bei. Millionen Menschen im Sudan leiden Hunger und wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Seit 1,5 Jahren steht der linken Politiker Jan von Aken als Co-Vorsitzender an der Spitze seiner Partei. Jetzt hat er angekündigt, sein Amt beim nächsten Bundesparteitag im Juni abzugeben, aus gesundheitlichen Gründen. Er habe keine lebensbedrohliche Krankheit, müsse aber auf sich aufpassen, erklärte der 64-Jährige. Sein Bundestagsmandat will er weiter ausüben. Die EU-Kommission will mit einer neuen App den Jugendschutz im Internet verbessern. Nach Angaben von Kommissionspräsidentin von der Leyen sollen Nutzer ihre Volljährigkeit nachweisen können, ohne etwa Namen oder Standort preisgeben zu müssen. Jugendliche können aktuell oft nur mit einem Klick auf Porno- oder Glücksspielseiten zugreifen. Bei einem Schusswaffenangriff an einer Schule im Südosten der Türkei hat ein 14-Jähriger mindestens 9 Menschen getötet. Laut Behörden handelt es sich um 8 Schüler und eine Lehrkraft. 13 Menschen seien verletzt worden. Einige von ihnen befänden sich in Lebensgefahr. Der Schütze sei ein Schüler der 8. Klasse gewesen und habe sich selbst erschossen. Seine Motive sind unklar. Seit Wochen wird um die Zukunft des gestrandeten Buckelwals in der Ostsee gerungen. Jetzt soll es doch noch einmal einen Rettungsversuch geben. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Backhaus teilte mit, eine private Initiative werde versuchen, den Wal mittels Luftkissen und Pontons zurück in die Nordsee zu bringen. Das geschwächte Tier liegt seit Ende März im flachen Wasser in der Wismarer Bucht.
Wir bleiben bei Meeresbewohnern. Ein Hering liebt eine Auster im kühlen Meeresgrund. Es war sein Dichten und Trachten ein Kuss von ihrem Mund. Schnell kam der Hering geschwommen, streckt seinen Kopf herein und dacht an einem Kuss in Ehren sich zu freuen. O Harung, arme Harung, wie schwer bist du blamiert. Sie schloss in Wut die Schalen, da war er guillotiniert. ein Gedicht aus dem 19. Jahrhundert, dem Hering gewidmet, der sich jetzt wieder im Wasser tummelt und den die Angler nur allzu gerne am Haken hätten. Ja, o Hering, armer Hering. Franz Fanta war mittendrin in Rostock mit der Fischereiaufsicht unterwegs, die aufpasst, dass dem Hering nicht zu großes Unrecht geschieht.
Wir bräuchten bitte Fischereischein, Angelerlaubnis und die Abgabemarke.
Endlich ist der Hering wieder in der Warnung.
Haben wir alle?
Nee, hier.
Und mit ihm strömen auch die Angler in die Hansestadt Rostock. Hochsaison für die Fischereiaufsicht, für Franziska Maas und ihr Team.
Ich sehe gerade, sind ja hauptsächlich Leute, die nicht aus Mecklenburg-Vorpommern sind.
Genau, die kommen jetzt alle hauptsächlich aus Sachsen und haben alle ihren Fischereischein aus Sachsen auf Lebenszeit, haben sich die Tagesangelberechtigung geholt und die Fischereiabgabemarke des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
Habt ihr denn schon was gefangen?
Ja.
Jedes Jahr kommt weniger Hering wegen des Klimawandels.
Ein bisschen habt ihr ja noch, ne? Petri Heil.
Danke. Vielen Dank.
Das Fischereiaufsichtsboot Steinbutt für die Kontrollen der kleinen Angelkähne ist es zu groß. Die Beamten steigen um. Noch vor wenigen Tagen haben sie hier in Rostock 14 Angler ohne Papiere erwischt.
Guten Tag.
Ich glaube, ich weiß, was ihr wollt.
Ja? Fischereischein, Angelerlaubnis zur Kontrolle, bitte.
Wie viele schwarze Schafe habt ihr denn heute schon erwischt?
Bis jetzt noch kein.
Ja, sehr. Ich glaube, dabei bleibt es auch.
Alles klar. Nee.
Hast du wirklich noch welche, die ohne Fahrt?
Gibt es. Tatsächlich, ja.
Fischereiabgabemarke und Angelerlaubnis gibt es mittlerweile auch digital. Was für die Angler angenehm ist, macht die Kontrolle aufwendiger.
Na schön. Mahlzeit. Doppelt kontrolliert hier.
Ja. Doppelt hält besser, ne?
Das hilft uns um Stunden zurück hier.
Ja, das tut uns leid.
Der QR-Code-Scanner fehlt noch, also Sichtkontrolle.
Ja, wunderbar.
Das Kontrolle der Handys. Das ist ja schon tricky, teures Gerät.
Genau. Ich nehme es nicht zu mir rüber, weil wenn so ein Ding mal ins Wasser fällt, wird das natürlich eine teure Geschichte. Deswegen, ja, fahren wir so dicht ran und kontrollieren die Handys dann in der Hand. Na schön.
Diese beiden wollen nicht gefilmt werden.
Die Erlaubnis?
Die Angelerlaubnis gilt nicht.
Für die Beamten ein Klassiker. Für diesen Flussabschnitt die falsche Berechtigung.
Ja, sie hätten sich die der Hansestadt Rostock kaufen müssen. Das ist das Problem. Sie kriegen beide Post von mir.
Hm?
Ne? Anhörungsverfahren. Und sie dürfen jetzt hier mit der aktuellen Angelerlaubnis nicht weiter.
Der Hering lockt die Angler auch an die Kaikante im Rostocker Stadthafen. Mitten im Zentrum.
Wunderbar.
Ja.
Dürfte ich dir noch einmal das Fanggerät sehen? Können Sie den noch mal anheben?
Ja.
1, 2, 3, 4, 5 Anbissstellen. Passt, wunderbar. 6 ist das maximal. Hier wäre jetzt noch ein Haken gegangen.
Dann knurre ich direkt drauf.
Nur ein paar Meter weiter treffen die Beamten auf einen Touristen.
Wir hätten gerne einmal Fischereischein, Angelerlaubnis zur Kontrolle, bitte.
English, please.
English. Yeah. Fishing Control.
Aha, okay.
We need a license, please.
Aha.
Ach, ich brauche hier eine Lizenz? Ja, das wusste ich nicht. Sie wussten das nicht? Das ist nicht so gut. Gut, wo kann ich die kaufen? Das ist die Angelerlaubnis der Hansestadt Rostock und hier können Sie einen Fischereischein kaufen.
Touristenfischereischein.
Wenn Sie das alles kaufen, können Sie angeln. Es tut mir so leid, ich wusste das einfach nicht. Was der Schwede auch nicht wusste, die Fische müssen sofort fachgerecht getötet werden. Außerdem hatte seine Angel einen Haken zu viel.
Man kommt ja aus Schweden. Gibt es da mildernde Umstände? Oder?
Also in Deutschland wird da nicht unterschieden, ob der aus der Ukraine oder aus Russland oder aus Schweden, aus anderen Ländern kommt.
Also der muss mit der vollen Härte des Gesetzes rechnen.
Yes.
Der Ton von Christopher Filinski und Franziska Maas ist zwar freundlich, aber hier geht es um eine Straftat. Es droht eine Geldbuße von mehreren hundert Euro. Für die Beamten von der Fischereiaufsicht geht es weiter, denn die Angelsaison an Mecklenburg-Vorpommerns Küste hat gerade erst begonnen.
Wir machen auch weiter. Den Begriff Bauhaus setzen wir gerne mit der Moderne in Architektur und Kunst gleich. Schlicht, geradlinig, schnörkellos. Die Kunstschule Bauhaus, 1919 in Weimar gegründet, war ja tatsächlich etwas völlig Neues, auch mit Blick auf die, die in dieser Kunstschule wirkten. Das waren auch viele Frauen. Nur, wie in anderen Bereichen auch, sind ihre Namen nie so bekannt geworden wie die männlicher Kollegen. Das Museum für Fotografie in Berlin widmet Bauhaus-Fotografinnen jetzt eine Ausstellung, die sich Ole Hilgert schon mal für uns angeschaut hat.
Den Blick schärfen will das Bauhausarchiv Berlin und Künstlerinnen sichtbar machen, die die Geschichte der Fotografie geprägt haben. Etwa mit dieser Aufnahme von Grit Kalin Fischer aus dem Jahr 1928, damals ein Tabubruch.
Mit den kurzen Haaren, dem kurzen Kleid, der Zigarette in der Hand. Das ist wirklich ein Skandal damals und widerspricht den bürgerlichen Moralvorstellungen. Und sie präsentiert sich auch in einer sehr ungewöhnlichen Pose, liegend in dieser für das neue Sehen charakteristischen Diagonale.
Rund 300 Bilder zeigt die Ausstellung, darunter Porträts und Dokumentarfotos, aber auch experimentelle Werke. Die Fotografie wird zur Kunstform und verschmilzt mit dem Design. So wie bei den Selbstporträts von Marianne Brandt, gespiegelt in Kugeln aus der Bauhaus-Metallwerkstatt. Zentral ist auch die Rolle von Lucia Mohoi. Sie gilt als prägende Architekturfotografin ihrer Zeit.
Sie hat ganz stark mit ihren Aufnahmen das Bild des Bauhauses geprägt. Ab 1923 fängt sie halt an, die Produkte des Bauhauses zu fotografieren. Sie fotografiert die Menschen am Bauhaus, sie fotografiert die berühmten Bauhausbauten, wie zum Beispiel das Bauhausgebäude in Dessau, und ist eigentlich auch dafür verantwortlich, wie unser Bild vom Bauhaus bis heute halt geprägt ist.
Die Frauen am Bauhaus brachen mit alten Rollenbildern, zeigten, wie sie lebten, wie sie arbeiteten. Doch so modern das neue Frauenbild auch war, in der ersten Reihe standen weiterhin meistens Männer. Das galt auch für die Fotografie.
Gerade in der Architekturfotografie war es halt so, die Arbeiten wurden halt unter einem Namen publiziert, und das war der Name des Architekten. So, wer diese Fotos gemacht hat, war unerheblich. Und das ist natürlich, ja, das führte halt dazu, dass halt viele Frauen sozusagen nicht die Anerkennung bekommen haben, die sie eigentlich verdienen.
Viele von ihnen sind so in Vergessenheit geraten. Das Bauhausarchiv will ihr Werk wieder zugänglich machen und den Bogen in die Gegenwart spannen.
Ich glaube, gerade auch wenn man als jüngere Frau jetzt hier in die Ausstellung geht, wird man unglaublich starke Positionen sehen, fotografisch starke Positionen, aber eben auch als Persönlichkeiten, starke Künstlerinnen, starke Fotografinnen.
Deren Wirken ist bis heute spürbar und inspiriert Künstlerinnen noch immer. Ein Teil der Ausstellung zeigt Werke von Fotografinnen der Gegenwart.
Und von morgen an läuft die Ausstellung über die Bauhausfotografinnen im Museum für Fotografie in Berlin. Und Fotografie ist genau das Stichwort für dich, lieber Sven.
Ja, ganz genau, denn logischerweise habe ich heute auch ein Foto mitgebracht und ich bin ein bisschen doppelt fröhlich. Wir haben gerade über Bauhaus gesprochen, ging los in Weimar und ging dann nach Dessau. Und wo habe ich das Bild heute her? Aus dem Umfeld von Dessau. Denn da hat Gabriele Geltinger fotografiert, und was Sie hier sehen, das ist ein Nebelbogen. Eine ganz spannende Geschichte. Jeder kennt von uns den Regenbogen. Da werden in den Regentropfen die Lichtstrahlen der Sonne gebrochen und reflektiert und dann in die entsprechenden Farben zerlegt. Tröpfchengröße 1 bis 6 mm, aber beim Nebel sind die Tröpfchen viel kleiner. Das Brechen ist viel geringer und deswegen gibt's keine Farben, sondern häufig ein schlichtes Weiß. Und wenn die Tropfen dann kleiner sind als 5 Mikrometer, dann ist einfach gar kein Bogen mehr zu sehen. War hier nicht der Fall. Tolles Bild ist entstanden. Und jetzt gucken wir aufs Wetter. Wir springen rüber nach Dresden und gucken mal auf den Trend. Und Sie sehen bis zum Sonnabend ganz schön hohe Temperaturen, bis 22 Grad. Dann kommt von Westen die nächste Front und wir rutschen einmal in ein niedrigeres Temperaturniveau ab. Jetzt gucken wir auf den Wetterablauf, unseren Film. Da sehen Sie schon, dass es ein wechselhaftes Geschehen ist. Was jetzt reinkommt von Westen, sind Wolken mit einzelnen Schauern, die dann im Tagesverlauf hier zu erkennen nach Osten vorankommen. Über Bayern noch aus den alten Frontwolken ein paar Schauer möglich. Im Mittagsverlauf dann auch mal ein Gewitter dabei, später von Westen wieder freundlicher. Aber Sie sehen hier hinter mir schon das nächste Gewölk dann für den Samstag. Zunächst die Temperaturen. In Richtung Lausitz geht es runter bis 2 Grad, 11 Grad im Rheinland, alle anderen dazwischen. Und morgen Nachmittag 15 bis 20, im Markgräflerland auch mal 22 Grad. Und die Aussichten zeigen einen Freitag, der so ähnlich ist wie der heutige Tag. 19 bis im Südwesten 24 Grad, Samstag dann nochmal warm. Aber eben, dann kommen nachmittags von Westen die Schauer, Jessie.
Ich werde jetzt immer nur nach Nebelbögen suchen in der Landschaft. Danke dafür,
Das Sven. War mein Ziel heute.
Und für den Rest auch. Danke. Das war's von uns. Gleich nach diesen Tagesthemen diskutiert hier Sandra Maischberger mit ihren Gästen natürlich.
Tja, und danach gibt's hier im Ersten die nächste Tagesschau gegen 0.05 Uhr. Mhm.
Morgen haben wir dann natürlich neue Tagesthemen für Sie. Bis dahin.
Einen schönen Abend.
Tschüss.